Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich habe mir für heute vorgenommen, ein bisschen mehr Zeit zu investieren in unsere Wiederholung, weil wir, glaube ich, jetzt an einem Punkt sind, wo man, vielleicht ist es auch eine gute Randbemerkung, auch nochmal die Chance hätte, wenn man den Start des Semesters vielleicht so ein bisschen verpasst hat, ja, jetzt auch nochmal einzusteigen. Ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit. Und deswegen eben ein bisschen ausführlicher die Wiederholung und mit der expliziten Bitte an Sie, tatsächlich auch Fragen zu formulieren an den Stellen, an denen irgendwas nicht ganz klar ist. Warum ist es jetzt so eine gute Stelle, nochmal einzusteigen? Weil wir in Abschnitt 2 stehen, wo wir über quantenmechanische Modelle sprechen. Und ich kann Ihnen nochmal versichern, dass diese quantenmechanischen Modelle eine hohe Relevanz haben für die Systeme, für die Sie sich tatsächlich dann interessieren. Also das freie Teilchen dann als beispielhafte Behandlung für ein Elektron, wenn wir dann zum harmonischen Oszillator kommen, hat das was mit Molekülschwingungen zu tun. Wenn wir zum starren Rotator kommen, hat das was mit Spins zu tun, was mit Molekülrotationen zu tun und so weiter. Und wir beginnen eben mit dem freien Teilchen deswegen, weil es mathematisch ziemlich einfach ist. Freies Teilchen bedeutet, es wirken keine Kräfte auf das Teilchen. Und keine Kraft ist gleichbedeutend mit, das Potenzial ist konstant. Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie den Potenzial-Nullpunkt frei wählen dürfen, und das dürfen Sie, dann ist die aller einfachste Variante, ein konstantes Potenzial auszudrücken, die, dass wir das Potenzial V von x gleich 0 wählen. Damit wirken keine Kräfte auf das Teilchen. Und damit vereinfacht sich unsere Schrödinger-Gleichung. Die Schrödinger-Gleichung, die Sie kennengelernt hatten, war minus h Querquadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat auf Psi von x. Das war der Operator für die kinetische Energie. Und Sie hätten jetzt noch erwartet plus v von x auf Psi von x. Und da v von x 0 ist, fällt dieser Term eben raus. Und dann haben wir auf der rechten Seite nach dem Ist-Gleichzeichen Energie-Eigenwert e Psi von x. Und diese Schrödinger-Gleichung kann man versuchen zu lösen und bekommt dann diejenigen Funktionen Psi, die Eigenfunktionen zum Hamilton-Operator sind. Das wären dann die Psis. Und man bekommt die zugehörigen Eigenwerte für das e. Und wir hatten in dem Postulate-Kapitel darüber gesprochen, dass die Eigenwerte, die man beim Lösen der Schrödinger-Gleichung erhält, eben genau diejenigen Werte sind, die generell denkbar sind als Ergebnis, wenn man die Energie des Teilchens misst. Wenn man diese Schrödinger-Gleichung löst, dann finden wir zwei Klassen von Lösungen, die heißen Psi plus und Psi minus. Und stehen hier als a plus, das ist ein reiner Normierungsfaktor, mal e hoch ikx, beziehungsweise a minus mal e hoch minus ikx. Ich würde Sie an der Stelle nochmal daran erinnern wollen, dass wir es uns hier einfach machen und nur die Abhängigkeit von x aufschreiben. Das ist eine Wellenfunktion, das heißt, sie wird noch eine Zeitabhängigkeit erwarten und das ist auch so. Und Sie können die Zeitabhängigkeit bekommen. Ich habe das hier einfach mal exemplarisch für Psi plus von x und t hingeschrieben, indem Sie noch ein e hoch i Omega t da irgendwie mit dran multiplizieren. Und damit bekommen wir eben eine Wellenfunktion der Form e hoch ikx minus Omega t. Und das ist etwas, mit dem ich gerne Ihre Erinnerung stimulieren möchte. Das ist etwas, was wir in unserem Kapitel klassische Wellen als eine Welle erkannt hatten, die sich in positive x-Richtung ausbreitet. Oder mit anderen Worten, die Lösungen für die Schrödinger-Gleichung für das freie Teilchen sind die Funktionen Psi plus und Psi minus. Das sind Wellen, die sich entweder in positive, das subtile Plus zeigt es an, oder in negative, das ist das Minus, x-Richtung bewegen. Gut, damit haben wir einen Teil der Lösung für die Schrödinger-Gleichung angegeben. Wir kennen jetzt die Psis, die diese Schrödinger-Gleichung lösen. Und jetzt können wir dazu noch ausrichten, was die Energieeigenwerte sind. Das Ergebnis steht hier ein bisschen verklausuliert. Da steht h Psi gleich e Psi, also Hamilton-Operator auf Eigenfunktion, das Energieeigenwert mal Eigenfunktion. Und damit ich nicht so viel schreiben muss, habe ich hier immer so ein Plus-Minus hingeschrieben. Einmal eben die Gleichung für die Funktion Psi plus und einmal die Gleichung für die Funktion Psi minus. Und das ist deswegen so praktisch, weil in beiden Fällen das Gleiche rauskommt. Der Energieeigenwert ist H quer Quadrat K Quadrat durch 2m. Und wir haben keinerlei Einschränkung für das K. Sie können jeden beliebigen Wert für das K einsetzen. Und daraus folgt eben, dass die Energie für das freie Teilchen nicht gequantelt ist, sondern wenn Sie irgendeinen beliebigen Energiewert oder wenn Sie sich für einen beliebigen Energiewert interessieren, dann kann es sein, dass Sie den finden, weil Sie halt nur das richtige K wählen müssen. Und dazu gehört dann die entsprechende Welle Psi plus oder Psi minus. Dann war ich davon ausgegangen, dass Sie sich brennend dafür interessieren, wie sieht es denn mit dem Impuls des Teilchens aus? Und habe deswegen, um herauszufinden, was sind denn überhaupt die Möglichkeiten für die Ergebnisse der Impulsmessung, die entsprechende Eigenwertgleichung aufgeschrieben, nämlich minus IH quer D nach DX. Das war in unserem Postulate-Kapitel auch vom Himmel gefallen. Das ist der Operator für den Impuls. Also Impulsoperator auf Wellenfunktion gibt die Eigenwerte auf die Wellenfunktion. An dieser Stelle möchte ich gerne eine Randbemerkung machen. Im Allgemeinen sind die Eigenfunktionen von einem Operator A und einem anderen Operator B nicht die gleichen. Deswegen sagen wir auch immer, Psi ist Eigenfunktion zu einem bestimmten Operator. Und hier ist es aber so, das liegt an der Einfachheit des Systems, dass die Wellenfunktion Psi plus und Psi minus, die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator sind, auch gleichzeitig Eigenfunktion zum Impulsoperator sind. Und die Eigenwerte sind plus oder minus H quer K. Das heißt, wenn Sie ein Teilchen beschreiben mit der Wellenfunktion Psi plus, hat dieses Teilchen dann Energie Eigenwert h quer Quadrat k Quadrat durch 2m und den Impulseigenwert h quer k. Wenn Sie ein Teilchen beschreiben mit der Wellenfunktion Psi minus, ist die Energie die gleiche, h quer Quadrat k Quadrat durch 2m und der Impuls ist mit dem negativen Vorzeichen versehen. Das sieht man auch an der Laufrichtung der Welle. Dann hatten wir uns damit auseinandergesetzt, wo ist das Teilchen dann? Hatten die Formel für p von x dx eingesetzt, habe ich hier nicht aufgeschrieben. Das ist das Integral über das Betragsquadrat der Wellenfunktion dx. Und wir hatten gesehen, dass dieses p von x dx überhaupt nicht von x abhängt, sondern einen konstanten Wert über die ganze x-Achse annimmt. Und das, die Interpretation ist einfach. Wenn wir ein Teilchen mit der Funktion Psi plus beschreiben, dann kennen wir seinen Impulswert ganz genau, h quer k, aber wir wissen über den Ort gar nichts. Die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen irgendwo zu finden, ist überall gleich. Also über die gesamte x-Achse die Aufenthaltswahrscheinlichkeit verschmiert. Und das war der Hinweis, das ist eine Konsequenz der Heisenbergschen Unschärferelation. Die hatte ich Ihnen aufgeschrieben als Delta P, die Unschärfe im Impuls, mal Delta X, die Unschärfe im Ort, muss größer gleich als irgendein Wert sein. Ich habe da mal H quer halbe genommen. Das ist nicht so wichtig. Das hängt von der Definition von Delta P und Delta X ab. Sie finden in Büchern auch Viertel und Haas. Und das ist aber, wie gesagt, nicht so entscheidend. Was man aber sofort sieht, ist, wenn unser Impuls H quer K ist, dann gibt es keine unscharfe Impulse, dann ist Delta P 0. Und damit dann die Ungleichung erfüllt werden kann, muss Delta X, also die Unschärfe im Ort, unendlich groß werden. Und genau das passiert. Das Teilchen ist irgendwo auf der unendlich langen X-Achse. Wir werden heute noch mehr über die Heisenbergsche Unschärferelation sprechen. Und vielleicht mache ich hier einfach erstmal Stopp und lasse mal den rechten Teil hier noch außen vor und würde einfach mal fragen, können Sie dazu irgendwelche Fragen formulieren? Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Ich würde das vielleicht einfach nochmal versuchen anzuschreiben. Die Frage war eigentlich letztendlich, wie wie kommen wir auf P von x dx? Also ich fasse das jetzt gemeinerweise für den Stream kürzer zusammen, als Sie es formuliert haben. Wie komme ich von hier nach hier? Und das können wir uns nochmal angucken. Die allgemeine Formel P von x dx ist gegeben als Integral Psi Stern von x Psi von x dx. Jetzt müsste ich vielleicht noch einmal gucken, wie hoch haben wir das aufgeschrieben, dass wir da die gleiche Notation verwenden. Vielleicht müsste man es anders machen. Vielleicht müsste ich... was ich nicht gut aufgeschrieben hatte, war, dass ich das gleiche x verwendet habe, sowohl für den Ort, an dem ich mich für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit interessiere, als auch für die Normierung, die wir eingeführt hatten, die Psi-Stern von x, Psi von x dx war. Wenn Sie möchten und Ihnen das weiterhilft, dann könnten Sie folgende Änderung vornehmen zu dem, was wir das letzte Mal aufgeschrieben haben. Leider ohne farbige Kreide. Sie könnten sich fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an der Stelle x0 zu finden? Und dann würden Sie hier jeweils x0er einfügen. Und dann haben wir hier unten noch, und das war letztendlich Ihre Frage, warum teilen wir durch Integral Psi Stern Psi dx? Und die Antwort ist, weil wir noch nicht wissen, ob die Funktion Psi normiert ist. Und deswegen würden wir immer noch mal durch dieses Integral teilen, um dafür zu sorgen, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit, das Teilchen irgendwo zu finden, 1 ist. Und jetzt haben wir ein Problem. Dieses Integral Psi Stern Psi dx in den Grenzen von minus unendlich bis plus unendlich gibt einen unendlichen Wert. Das ist für Sie nicht weit überraschend. Wenn die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens auf der x-Achse überall gleich ist, die x-Achse aber unendlich lang ist, die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 ist, dann haben Sie aufgrund der unendlich langen x-Achse eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 0 überall. Und das ist natürlich irgendwie unbefriedigend. Ja? Und deswegen haben wir den Trick angewandt, haben gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass unsere x-Achse gar nicht unendlich lang ist, sondern von minus l bis plus l geht. Und deswegen haben wir hier ein minus l und da ein plus l eingetragen, mit dem Hintergedanken im Kopf schon, wir lassen nachher dieses l gegen unendlich gehen. Aber für die Rechnung lassen wir das einfach erstmal so stehen. Naja, und jetzt sehen Sie eben, dass wir dann Psi Stern Psi hier eingesetzt haben. Das ist a plus mal e hoch ikx mal a plus Stern e hoch minus ikx. Das gibt, ich kann es auch nochmal aufschreiben. Dann haben wir hier sowas wie a plus Stern a plus e hoch minus ikx e hoch ikx. Geteilt durch, und das wären jetzt überall Nuller natürlich bei den Xen, dx geteilt durch Integral von minus L bis plus L, da ziehen wir das A plus Stern A plus vorne raus und haben dann hier ein e hoch minus ikx e hoch ikx dx, das ist 1. Und wenn Sie jetzt über 1 von minus L bis plus L integrieren, kommt da 2L raus. Dann kürzen Sie die A plus Stern A plus mit den A plus Stern A plus raus. Das hier oben gibt auch eine 1. Dann haben Sie hier das für das Integral finden Sie 2L und dann bekommen wir dieses dx durch 2L. Das war jetzt eine etwas längliche Antwort auf Ihre Frage. Ja, bitte. Wir haben das als Postulat formuliert, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit p von x dx genauso gegeben ist. Sie können aber, wenn Sie möchten, jetzt beobachte ich gerade den stellvertretenden Leiter des Hochschulsports auf dem Weg zur Toilette, können Sie aber auch, wenn Sie möchten, das Ganze mit dem Ortsoperator aufschreiben. Wie würde das funktionieren? Sie könnten zum Beispiel den Erwartungswert für den Ortsoperator aufschreiben. Oder Sie könnten auch Eigenfunktionen für den Ortsoperator finden. Und dann würden Sie den Operator, also dazu müssen Sie den Ortsoperator kennen. Und der Ortsoperator ist aber einfach x. Das heißt, Sie könnten sowas aufschreiben wie Erwartungswert des Ortes, den ich suche, ist Integral Psi Stern x Psi dx. Das könnten Sie auch machen. Wir kommen mit Beispielen dazu noch drauf zurück. Gut, ich schiebe mal diese Tafel wieder ein bisschen runter. Was gab es hier noch? Ich hatte darauf gehofft, dass Sie eine Frage stellen würden, die ich dann souverän hätte beantworten können. Wenn Sie sie nicht stellen, stelle ich sie. Sie müssen es nicht mitschreiben, ich kritzel es nur eben hin. Wenn wir auf der x-Achse Psi von x auftragen und wir haben jetzt eine sich in positive x-Richtung ausbreitende Welle, dann könnte ich das ja irgendwie so skizzieren. Und jetzt gibt es zwei Behauptungen. Die eine Behauptung ist, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist an jedem Ort der x-Achse gleich. Und die andere Behauptung ist, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist proportional zum Betragsquadrat. Und wenn ich jetzt hier hingucke, würde ich doch sagen, naja, das Betragsquadrat ist hier an dieser Stelle ziemlich groß und an dieser Stelle ist das Betragsquadrat 0. Und hier wäre das Betragsquadrat genauso groß wie an dieser Stelle. Und wie kann ich das jetzt zusammenbringen mit der Behauptung, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit überall gleich ist? Und hätten Sie diese Frage gestellt, hätte ich jetzt gesagt, herzlichen Dank für diese wunderbare Frage und hätte sie wie folgt beantwortet. Ich habe Psi von x falsch gezeichnet oder beziehungsweise ich habe hier nur gezeichnet den Realteil von Psi von x. Psi von x ist eine komplexe Funktion, e hoch i kx und an den Stellen, an denen der Realteil 0 ist, ist der Imaginärteil maximal und umgekehrt. Und an den Stellen zwischendrin verteilt sich halt die Amplitude irgendwie zwischen Real und Imaginärteil. Das heißt, das Betragsquadrat von der komplexen Funktion e hoch i kx ist tatsächlich konstant. Und also diese Zeichnung ist falsch, weil sie nur den Realteil aufzeigt. Dann würde ich weitermachen mit etwas, was ich Ihnen das letzte Mal in der Projektion gezeigt habe, nämlich die Frage, wenn gilt, dass Delta P mal Delta X größer gleich H für halbe sein muss und ich möchte gerne eine Welle konstruieren, bei der ich ein bisschen was über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, über den Ort des Teilchens sagen kann, was genauer ist als die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist überall im Universum gleich groß, dann muss ich versuchen, eine Welle zu konstruieren, bei der die Unschärfe im Impuls nicht null ist. Also eine Welle konstruieren, bei der ich nicht genau weiß, wie der Impuls des Teilchens ist. Und Das hatte ich Ihnen eben im Bild gezeigt und hier steht es jetzt nochmal als Gleichung an der Tafel. Ich kann das erreichen, indem ich eine Superposition von vielen Wellen Psi plus mit leicht unterschiedlichen K-Werten aufbaue. Und das ist jetzt formal hier aufgeschrieben, Normierungsfaktor A, Summe von n gleich minus m bis n gleich m, e hoch i k0 plus n mal Delta k mal x. Sie erinnern sich an die, wie viele Wellen waren es eigentlich, die auf der Folie überlagert waren? Ich glaube 21, genau. Das heißt, in unserer Formel hier würde es von n gleich minus 10 bis n gleich 10 laufen. Also, da, hier steht Summe von n gleich minus m bis plus m. Und hier im Argument der E-Funktion steht das n nochmal. Und wenn wir 21 Wellen addieren wollen, und das war genau der Plan, wäre m 10. Und dann würde n von minus 10 bis plus 10 laufen. Wir hätten eine Welle mit bei n gleich 0, die wäre e hoch i k 0 x. Das wäre die in der Zeichnung die mittlere Welle gewesen. Und dann gibt es eben 10 Wellen, die ein höheres k haben und 10 Wellen, die ein kleineres k haben. Wenn das die Welle ist, was sind denn dann die möglichen Ergebnisse für eine Messung des Impulses? Was könnte dann rauskommen, wenn ich den Impuls eines Teilchens messe, der durch diese Wellenfunktion, das durch diese Wellenfunktion beschrieben wird? Ja, bitte? Jeder von diesen 21 Werten, die müssen wir nicht alle aufzählen, aber es wäre sozusagen K0. Ich korrigiere nochmal ein bisschen. Der Impulswert wäre H quer K. Also wären mögliche Impulswerte für diese Welle hier H quer K0, H quer K0 plus 1 mal Delta K, H quer K0 minus 1 mal Delta K, H quer K0 plus 2 Delta K, H quer K0 minus 2 Delta K und so weiter. Und dann kommen Sie genau auf diese 21 Möglichkeiten. Das heißt, der Impuls ist unscharf zwischen H quer K0 minus 10 mal Delta K bis H quer K0 plus 10 mal Delta K. Und damit hätten wir unser Delta P ungleich 0. Und dann ist eben die Ortsungenauigkeit kleiner geworden. Und Sie erinnern sich eben nochmal, wenn Sie diese Wellen superpositionieren, gibt es konstruktive und destruktive Interferenz. Und dann sahen wir eben, dass ja, der Ort des Teilchens ein bisschen genauer definiert war. Ja, bitte. Das habe ich Ihnen nicht gezeigt. Und ich glaube, ich möchte es Ihnen auch nicht zeigen. Also, es ist so, dass die Wellenfunktion im Ortsraum, diese hier, verknüpft ist mit einer Wellenfunktion im Impulsraum. Die beiden sind... Okay, ich probiere es oberflächlich zu zeigen. Vielleicht kriegen Sie eine Idee und den Rest müssten Sie, glaube ich, nachlesen. Ich möchte gerne hier die Welle aufzeichnen, mit der wir gestartet waren. Die sah irgendwie so aus. Das wäre die Wellenfunktion im Ortsraum, unendlich ausgedehnt. Und ich könnte jetzt hier auftragen, ein Psi-Schlange von K über K oder sowas. Damit möchte ich gerne sagen, welche Impulswerte sind denn für diese Welle möglich? Das könnten Sie sagen. Ja, bitte. H quer K, genau. Und im K-Raum wäre diese Wellenfunktion dann eben eine Delta-Funktion an genau der Stelle von K. Jetzt haben wir gerade eben eine andere Funktion gewählt im K-Raum. Und zwar haben wir gesagt, hier ist K0. Das ist ein möglicher K-Wert. Und wir haben aber noch 10 darüber liegen. Und wir haben 10 darunter liegen. Das wäre jetzt die Darstellung der Welle im K-Raum, die wir hier aufgeschrieben haben. Das wäre genau diese Superposition. Und ich hatte Ihnen auf der Folie gezeigt, wie die zugehörige Wellenfunktion im Ortsraum aussieht. Die sah irgendwie so aus. So vielleicht. Und damit haben wir eben schon eine größere Einschränkung auf den Bereich. Und im Allgemeinen, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage der Ortsimpulsunschärfe, im Allgemeinen können Sie sich eine Funktion Psi Schlange von K konstruieren, die beispielsweise so aussieht, und bekommen dann eine Funktion Psi von x im Ortsraum, die, naja, von mir aus so aussieht. Und diese beiden Funktionen hier sind miteinander verknüpft über eine Fourier-Transformation. Und eine Eigenschaft der Fourier-Transformation ist, wenn Sie diese Kurve hier schmaler machen, wird diese Kurve hier breiter und umgekehrt. Und wenn Sie das quantitativ machen, finden Sie da sowas wie Delta P mal Delta X ist größer gleich H quer halbe. Aber, und das kann ich vielleicht auch nochmal erklären, viele oder die Angaben hier von H quer halbe, die unterscheiden, da steht manchmal H quer Viertel, manchmal steht da H oder wie auch immer. Und das liegt daran, dass Sie Delta P und Delta X unterschiedlich definieren können. Sie können zum Beispiel sagen, okay, Delta K ist die Breite auf halber Höhe. Das könnte Delta K sein. Oder Sie könnten auch sagen, Delta K ist der Wert, bei der die Kurve auf unter 10% gefallen ist oder sowas. Dann wäre das eine andere Definition für Delta K. Und je nachdem, wie Sie Delta K definieren, kommen halt in der Unschärferelation unterschiedliche Dinge raus. Nochmal, wichtig ist es mir zu sagen, dass das Ganze nicht mit Messungenauigkeiten zu tun hat, sondern es geht darum, dass Teilchen sich wie Wellen verhalten und ich kann eben aufgrund der Welle oder wenn ich die Wellenfunktion kenne, kann ich mir ausrechnen, was sind die möglichen Impulswerte und was sind die möglichen Orte, an denen ich das Teilchen auffinden kann. Und daraus ergibt sich diese Unschärfe. Das hat nichts mit Messgenauigkeit zu tun. Gut, ich möchte Ihnen jetzt ganz allgemein noch einen Hinweis liefern. Und zwar unter meinem Kapitel, glaube ich, fünftens Unschärferelation und Kommutationsrelation. Heisenbergsche Unschärferelation. Und vielleicht Kommutatoren. Und möchte das gar nicht groß rechnen, sondern Ihnen einfach ein Handwerkszeug mitgeben. Wir haben jetzt gesehen, es ist nicht möglich, dass wir den Ort des Teilchens und den Impuls des Teilchens gleichzeitig scharf bestimmen können. Denn wenn wir eine Funktion, eine Wellenfunktion wählen, bei der der Impuls scharf bestimmt ist, ist diese Wellenfunktion unendlich ausgedehnt, Sie wissen gar nichts über den Ort. Und umgekehrt, wenn Sie den Ort ganz genau bestimmen wollen, dann müssen Sie viele Wellen mit unterschiedlichem K-Wert superpositionieren und dann wissen Sie wenig über den Impuls. Das heißt, Ort und Impuls können gleichzeitig nicht scharf bestimmt werden. Das ist aber nicht das einzige unschärfe Pärchen. So haben Sie, glaube ich, auf dem Übungsblatt gesehen, dass Sie Energie und Zeit nicht gleichzeitig scharf bestimmen können. Bin ich da richtig? Haben Sie über so einen Laserpuls was gemacht? Genau. Und es ist jetzt ja interessant zu überlegen, welche oder kann ich zwei Observable gleichzeitig scharf bestimmen oder nicht? Ja, also vielleicht ist es ja möglich, oder Sie wissen, dass es für das freie Teilchen möglich ist, gleichzeitig scharf den Impuls und die Energie zu bestimmen. Wenn Sie sich für einen K-Wert entschieden haben, wissen Sie, dass der Impuls ist H quer K und die Energie ist H quer Quadrat K Quadrat durch 2m. Das heißt, diese beiden lassen sich gleichzeitig scharf bestimmen. Und die Merkregel, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ist, dass ich genau dann die entsprechenden Observablen gleichzeitig scharf bestimmen lassen, wenn gilt. Ah, das muss ich vielleicht aufschreiben. Okay. Die Observablen, A, B, können gleichzeitig bestimmt sein, wenn, und jetzt schreibe ich Ihnen eben auf, was dazu erfüllt sein muss, dass Operator A auf Operator B auf Funktion f von x minus Operator B auf Operator A auf f von x gleich 0 ist. Also sprich, wenn es keinen Unterschied macht, ob Sie erst Operator B auf Ihre Funktion anwenden und dann Operator A oder erst Operator A auf die Funktion anwenden und dann Operator B. Wenn das keinen Unterschied macht, dann steht hier vorne das gleiche wie hier hinten und dann kommt 0 raus. Und das ist eben dann gegeben, wenn die Operatoren A und B den gleichen Satz von Eigenfunktionen haben. Das ist so wichtig, dass man hier auch eine abkürzende Schreibweise einführt. Und zwar sagt man, der Kommutator von A und B ist 0. Und das schreibt man als eckige Klammer Operator A, Operator B, eckige Klammer zu, ist gleich 0. Also das hier ist eine Abkürzung und diese Abkürzung heißt, der Kommutator von A und B ist 0. Und wenn Sie das einsetzen oder ausxen wollen, dann kommen Sie eben auf die obere Zeile. Sie wenden erst den einen Operator an, bevor Sie den anderen anwenden und ziehen davon ab, dass Sie die Reihenfolge der Operatoren vertauschen. Das ist die Abkürzung, oder das wird ausgedrückt, diese Abkürzung Kommutator A, B. Ich würde Ihnen zwei Beispiele zeigen. Sie ahnen schon, Beispiel 1 bedeutet, die beiden Operatoren kommutieren oder kommutieren nicht. Und Beispiel 2 wird dann der andere Fall sein. Und ich glaube, dann können Sie es gut anwenden. Also, Beispiel 1. Ich möchte wissen, ob Impuls und kinetische Energie gleichzeitig scharf bestimmt werden können. Mein Tipp ist ja immer, rechnen Sie nicht los, bevor Sie das Ergebnis nicht kennen. Was ist das Ergebnis? Können Impuls und kinetische Energie gleichzeitig scharf bestimmt werden? Ja, können Sie. Haben wir gesehen in unserem Beispiel mit h quer Quadrat k Quadrat durch 2m und h quer k. Das rechnen wir jetzt eben mal aus und wir stellen auf den Kommutator vom Operator für den Impuls und dem Operator für die kinetische Energie. Das wäre sowas wie minus iH quer d nach dx, das ist der Impulsoperator, auf. Jetzt schreiben wir den Operator für die kinetische Energie auf. Der ist minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat. Und das wirkt jetzt auf unsere Funktion f von x. Und davon ziehen wir jetzt ab das gleiche Konstrukt mit umgekehrter Operatorenreihenfolge. Also minus auf minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat auf minus iH quer d nach dx auf f von x. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. So, da können wir jetzt losrechnen. Da kommt raus, Minus mal Minus gibt ein Plus, dann haben wir ein iH quer hoch 3 geteilt durch 2m d hoch 3 dx hoch 3 auf f von x minus. Und jetzt haben wir hier Minus und Minus gibt ein Plus. Dann haben wir noch ein iH quer hoch 3 durch 2m d hoch 3 nach dx hoch 3 auf f von x. Und jetzt starren Sie noch ein bisschen drauf. Hier vor dem Minuszeichen steht das gleiche wie nach dem Minuszeichen. Das ist eine Null. Und unsere Erwartung wurde erfüllt. Ja, wir können den Impuls und die kinetische Energie gleichzeitig scharf bestimmen, denn der Kommutator minus iH quer d nach dx mit minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat, dieser Kommutator ist 0. Und damit kommen wir sozusagen zum letzten Stückchen Arbeit vor dem Wochenende. Wir rechnen uns jetzt den Kommutator aus zwischen Impuls und Gesamtenergie. Das wäre zweitens Impuls und Gesamtenergie. Wir wollen den Kommutator berechnen von minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat dx Quadrat plus v von x mit dem Impulsoperator minus iH quer d nach dx. Und wir schreiben diesen Kommutator eben aus. Und ich glaube, mit Blick auf die Zeit würde ich dann gar nicht die ganze Rechnung machen, aber Ihnen einfach zeigen, wo da der Knackpunkt ist. Das heißt, diesen Kommutator ausgeschrieben würde ergeben minus iH quer d nach dx auf minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x auf f von x minus, Klammer auf, minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x, Klammer zu, auf minus iH quer d nach dx f von x. Klammer zu. Und also, ich kann hier das Ergebnis eben hinschreiben. Das Ergebnis ist minus ih quer f von x d nach dx v von x. Warum ist das Ergebnis nicht 0? Weil sie hier einmal die Ableitung d nach dx auf v von x wirken lassen. Das heißt, sie leiten v von x nach x ab, während sie hier nur die Ableitung d nach dx bilden und dann v von x dran multiplizieren. Und da v von x abhängt, macht es einen Unterschied, ob das d nach dx vor dem v von x, Entschuldigung, vor dem v von x oder hinter dem v von x steht. Das könnt ihr mal durchrechnen, das ist nicht furchtbar schwierig. So, und deswegen steht dann irgendwo in der Differenz d nach dx v von x drin. Und das ist im Allgemeinen ungleich 0. Und deswegen können Sie im Allgemeinen Impuls und Gesamtenergie nicht gleichzeitig scharf bestimmen. Es sei denn, d nach dx v von x ist 0. Und das wäre in unserem Beispiel des freien Teilchens wäre das so. Ja, bitte. Welche Zeile, wo sind wir? Ja, also gemeint ist, also vielleicht wäre es für Sie sympathischer, wenn Sie noch eine Klammer einfügen würden. Jetzt sehen Sie, es wirkt das hier auf f von x plus das hier auf f von x und das Ganze in der eckigen Klammer wird dann nochmal mit minus ih quer d nach dx behandelt. Vielleicht wäre es so schöner, ja. Genau. Gut, und damit haben Sie eine allgemeine Regel an der Hand. Sie könnten überlegen, kann ich zwei Größen gleichzeitig scharf bestimmen? Ich muss den Kommutator bilden, gucken, ob der Kommutator 0 ist. Wenn ja, kann ich beide gleichzeitig scharf bestimmen, wenn nein, nicht. Sie wissen also zum Beispiel, dass der Zeit- und Energieoperator nicht kommutieren und eben der Impuls- und Ortsoperator auch nicht. Damit wäre ich am Ende der Arbeit für diese Woche angekommen. Ich verabschiede mich, wünsche ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Danke.